Каким домой до того?
Lesen Markus Kapitel 1. Ich warne euch, ich habe drei Predigten bis auf die Knochen ausgezogen, zusammengewurstelt, sie sind unerkennbar und jetzt geht's los. Aber unser Problem, unsere Zeit ist einfach gedrängt. Wir müssen drei verschiedene Themen, die sind alle Herzensthemen. Ihr werdet mir nicht vorwerfen können heute Abend, dass ich eine Predigtkrawatte anhabe, weil es ist einfach nicht möglich. Ich predige drei Predigten, nicht eins. Aber ich glaube, sie sind zumindest, wenn sie nicht in einer Hauskette verbunden sind, sind sie zumindest zum Teil Perlen, die an sich wertvoll sind, die Gedanken. Markus Kapitel 1 und Vers 21. Es tut mir wirklich leid, dass wir in eine Zeitgedränge geraten sind. Es ist meine Schuld. Und sie gehen hinein nach Kapernaum, und alsbald an dem Sabbat ging er in die Synagoge und lehrte. Und sie erstaunten sehr über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der gebaut hat, und nicht wie die Schriftgelehrten. 1. Petrus Kapitel 4. Vers 10, je nachdem ein jeder eine Gnadengabe empfangen hat, dienet einander damit als gute Verwalter der mancherlei Gnade Gottes. Und wenn jemand redet, so rede er aus Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es aus der Kraft, die Gott darreicht, auf dass in allem Gott verherrlicht werde durch Jesum Christum, welchem die Herrlichkeit ist und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 1. Vers 5. Denn unser Evangelium war nicht bei euch im Worte allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geiste und in großer Gewissheit. Dann Römer Kapitel 12, Vers 5. Auf der Grundlage der völligen Hingabe angesichts der Erbarmungen Gottes, wir prüfen, was der Wille Gottes ist, Vers 2, Vers 3 eigentlich. Denn ich sage euch durch die Gnade, die mir gegeben worden, nicht jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern so zu denken, dass er besonnen sei, wie Gott einem jedem das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn gleich wie wir in einem Leibe viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Verrichtung haben, so also sind wir, die vielen, ein Leib in Christo, einzeln, aber Glieder voneinander. Da wir aber verschiedene Gaben haben, nach der uns verliehenen Gnade, es sei Weissagung, so lass uns weissagen nach dem Maße des Glaubens. Es sei Dienst, so lasst uns bleiben im Dienst, es sei der da lehrt in der Lehre, es sei der da ermahnt in der Ermahnung, der da mitteilt mit in Einfalt, der da vorsteht mit Fleiß, der da Barmherzigkeit übt in Freudigkeit. Und dann Apostelgeschichte, Kapitel 4. Apostelgeschichte, Kapitel 4 und Vers 5. Es geschah aber des folgenden Tages, dass ihre Obersten und Ältesten und Schriftgelehrten sich in Jerusalem versammelten und Annas, der hohe Priester, und Kaiphas und Johannes und Alexander und so viele von dem hohen priesterlichen Geschlecht waren. Und nachdem sie sie in die Mitte gestellt haben, fragten sie, in welcher Kraft oder in welchen Namen habt ihr dies getan? Da sprach Petrus, erfüllt mit dem Heiligen Geist zu ihnen, Oberste des Volkes und Älteste von Israel, wenn wir heute über die Wohltat an einem kranken Menschen verhört und gefragt werden, wodurch dieser geheilt worden ist, so sei euch allen und den ganzen Volken Israel kund, dass in dem Namen Jesu Christi des Nazaräers, welche ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass durch ihn dieser gesund vor euch steht. Denn dieser ist der Stein, der von euch den Bauleuten für nichts geachtet, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil. Denn auch kein anderer Name ist unter den Himmel, der unter den Menschen gegeben ist, in welchem wir errettet werden müssen. Als aber sie die Freimütigkeit des Petrus und Johannes sahen, und inne wurden, dass es ungelehrte und ungebildete Leute seien, verwunderten sie sich, und sie erkannten sie, dass sie mit Jesu gewesen waren. Und dann sie bedrohten sie, und so weiter. Und dann liest man Vers 18, und als sie sie gerufen hatten, geboten sie ihnen, sich durchaus nicht in dem Namen Jesu zu äußern, noch zu lehren. Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören, als auf Gott, urteilt ihr. Denn es ist unmöglich für uns, unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Und so sie bedrohten sie. Die Auswirkung dieser Geschichte sieht man im nächsten Kapitel, wo jetzt die ganze Gemeinde mit Geist erfüllt wird und redet in Freimütigkeit. Er betet um Freimütigkeit und wird mit dem Geist erfüllt. Dann in Kapitel 6 oder Kapitel 5, in Vers 32, wiederum vor den gleichen Leuten, 29, ich meine, man muss Gott mehr gehorchen als Menschen, der Gott unserer Väter hat Jesum auferweckt, den ihr ermordet habt, indem ihr ihn an ein Holz hänget. Diesen hat Gott durch seine Rechte zum Führer und Heiligen erhört, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Und wir sind seine Zeugen von diesen Dingen, aber auch der Heilige Geist, welchen Gott diesen denen gegeben hat, die ihm gehorchen. Leider eine Menge von Stellen, weil ich einige Anliegen habe. Zuerst einmal das Geheimnis der Freimütigkeit und Vollmacht in der Verkündigung des Wortes Gottes. Zweitens das Reden wie die Aussprüche Gottes. Ja, die zwei Anliegen. Zuerst einmal das Geheimnis der Freimütigkeit, der Vollmacht. Hier waren zwei Männer vor ihnen gestanden, ungebildete Leute. Und sie standen vor der gesammelten Führung des jüdischen Volkes. Ich weiß nicht, wie du bist, aber wenn ich in der Gegenwart bin von jemandem, der viel Autorität hat, oder ein Amt, oder ein Uniform besonders, dann fühle ich mich unsicher. Und besonders Leute aus die Bauernleute und so weiter bei uns in Österreich, wenn sie an einem vorbeigehen, der einen Doktortitel hat, oder einen Hofrat, oder sonstiger Rat ist, manchmal du siehst, wie sie sich direkt schwer tun, zu reden zu solchen Leuten. Zu reden zu einem Menschen in einer gehobenen Position, wenn du selber ungebildet bist und aus einer Schicht, die nicht so hoch angeschrieben ist oder hoch eingestuft ist, das ist interessant. Diese Herren waren gewohnt, mit einfachen Leuten umzugehen. Sie wussten, sie einzuschüchtern, sie wussten, sie zu bedrohen, sie wussten, über sie zu schalten und zu walten, aber die waren ganz andere Personen. Mit Freimütigkeit redeten sie. Und sie erkannten an ihrer Freimütigkeit, aber auch an ihrer Argumentation, dass sie mit Jesus gewesen waren. Denn diese großen Herren hatten diesen Bibelvers schon einmal gehört, wenn du Matthäus Evangelium liest. Die wussten, dass Jesus sie ihnen vorgeworfen hat, sie seien die Bauleute, die den verordneten Stein verworfen würden. Das Geheimnis der Freimütigkeit und der Vollmacht, zuerst einmal, sie waren mit Jesus. Ich glaube persönlich, dass Dienst im Auftrag Gottes ist eine Frage der Lebens- und Arbeitsgemeinschaft mit Jesus. Zumindest wenn es geht um die Verkündigung des Wortes Gottes zu Christen, kommt der Löwenanteil, meine Unterweisung, aus Zeit zusammen mit Jesus. Die praktischen Dinge, die Dinge, die ansprechen, die Dinge, die Leuten weiterhelfen. Aber nicht nur das, es geht um Freimütigkeit. Freimütigkeit zu reden, weil man mit Jesus gewesen war. Es gibt Freimütigkeit und es gibt Freimütigkeit. Habt ihr das nie bemerkt ihr habt sicherlich bemerkt bei Jesaja in Kapitel 5. Der Bursche hat Freimütigkeit gehabt. In Kapitel 5. Sagt in Vers 8, wehe denen, die Haus in Haus reihen, Feld und Feld rücken, kein Raum ist mehr da. Vers 11, wehe denen, die des Morgens früh sich aufmachen, um starkem Getränk nachzulaufen. Vers 18, wehe denen, welche die Ungerechtigkeit einherziehen mit Stricken und Falschheit und Sünde mit der Waagschale. 20, wehe denen, die das Böse gut heißen und das Gute böse. Vers 21, wehe denen, die ihre Augen weise und bei sich selbstverständig sind. 22, wehe denen, die die Helden sind, um Wein zu trinken und tapfere Männer, um starkes Getränk zu mischen, welche den Gesetzlosen um eines Geschenken willen gerecht sprechen und die Gerechtigkeit der Gerechten ihnen entziehen. Wehe denen, wehe denen, wehe denen, wehe denen, wehe denen. Und einige Verse später, der Wendepunkt in seinem Dienst, wehe mir! Denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und ich lebe inmitten eines Volkes von unreinen Lippen. Meine Augen haben den König Jehova der Herrscher gesehen. Und Johannes Kapitel 12 sagt uns, wer diese Person war, der Sohn Gottes selbst. Es ist die Zeit mit Jesus, die uns das so weit bringt, dass wir sehen, wer wir sind und wo wir stehen. Der Prophet, der so laut geschrieben hat und sicherlich in Gottes Auftrag irgendwie, wehe denen, muss irgendwann einmal sehen, wehe mir. Konfrontiert mit der Herrlichkeit der dreimal heiligen Gott, des dreimal heiligen Gottes. Konfrontiert mit dem, dessen Herrlichkeit prophetisch und eines Tages sichtbar die ganze Erde erfüllen wird. Er muss konfrontiert mit diesem. Und ein Seraphim, und einer der Seraphim flog zu mir. Und in seiner Hand war eine glühende Kohle, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte, und er berührte meinen Mund damit. Und sprach, siehe, dieses hat deine Lippen berührt, und so ist deine Unreinheit gewichen, deine Sünde gesund. Ich bin ein bisschen vorsichtiger, wenn ich Prophetie auslege. Weiß nicht, wie ich das in die persönliche Geschichte dieses Propheten einordnen soll, da das in Kapitel 6 stattfindet. Aber er bekommt einen Auftrag hier. Und jetzt seine Lippen, und jetzt sieht er, seine Lippen sind nicht qualifiziert, das Werk zu tun. Und er findet in dem Werk des Altars, er findet in Verbindung mit dem Werk Christi die Grundlage seiner Freimütigkeit in dem Werk des Herrn. Eine ähnliche Aussage finden wir in 2. Timotheusbrief. Ich weiß kaum was über 2. Timotheusbrief, aber ich weiß ein bisschen mehr. Wenn 2. Timotheusbrief geschrieben ist an den Knecht des Herrn, der Gott dienen soll in einer schwierigen Zeit, wo wird Paulus beginnen? Mit den Belohnungen des Dieners? Nein. Ja, und das ist betont im ersten Kapitel. Aber wir beginnen mit dem Glauben des Dieners. Und seine Verbindung mit dem Herrn. Und ich hörte die Stimme des Herrn, welche sprach, wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, sende mich. Und er sprach, geh hin und sprich zu diesem Volk. Und ich glaube, dass wir den restlichen Auftrag in diesem Rahmen nicht lesen brauchen. Er musste Jesus sehen. Er musste Zeit mit Jesus verbringen, im übertragenen Sinn. Etwas musste passieren mit seinem Blick von sich selbst und seinem Blick für den Herrn. Nicht mehr wehet euch, sondern wehe mir. Und nicht nur Niedergeschlagenheit über meine Sündhaftigkeit, die Inanspruchnahme des Werkes des Altars des Herrn. Da beginnen wir. Und ich bin überzeugt davon, dass irgendwie alles zusammenhängt mit unserer persönlichen Beziehung mit dem Herrn. Ist nicht Dienst, richtig verstanden, der Überfluss eines Lebens mit dem Herrn. Ist nicht Dienst, ist das auch nicht die Bedeutung von Anbetung? Ist nicht Dienst der Ausfluss von einem Leben in Verbindung mit ihm? Ist das nicht, was er sagt in Matthäus Kapitel 11? Kommt her zu mir. Und dann nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Weißt du, wenn ich mühselig und beladen bin, ich denke an ein Sofa oder eine Hängematte. Ich denke nicht an ein Joch. Aber diesen zu dienen, der trotz seiner vorzeitlichen Herrlichkeit und jetziger Herrlichkeit von Herzen demütig und sanftmütig ist. In einem Jochverhältnis zu sein, mit einem älteren, erfahrenen Lasttier, der weiß, wie es lang geht. Und ich ziehe in eine Richtung, weißt du, ich bin eine wilde Kuh vielleicht, und ich ziehe in eine Richtung, und stattdessen, dass das erfahrene Lasttier zieht mit mehr Gewalt zurück. Es ist sanftmütig und demütig. Und es wartet auf mich. Und es hat ein Ziel, das ich lerne. Nicht in Eigenwillen. nicht in eigener Kraft, nicht wie ein Petrus. Meine Güte, Petrus hätte immer sagen können, wehe denen. Nein, sondern in einem Joch mit ihm zu wirken. Und dieser Joch ist leicht, ist sanft. Ich glaube, es war Gibson, der gesagt hat, er kann sich vorstellen, über der Werkstätte des Zimmermanns in Nazareth stand irgendwie sein Verkaufsmotto: Mein Joch ist sanft. Meine Joche, die ich baue als Zimmermann. Fantasievoll vielleicht. Jedenfalls, sein Joch ist sanft. Ist das nicht, was er uns sagen will? In Kapitel 15. Von Johannes Evangelium. Er verlässt die innige Gemeinschaft von dem wunderschönen, gepolsterten Oberzimmer. Er steht auf. Und er sagte, auf dass die Welt weiß, dass ich den Vater liebe, steht auf und lasst uns gehen. Wie oft sagst du, dass du liebst Gott? Ich lese nur einmal im ganzen Neuen Testament, dass Jesus sagte, er liebt Gott. Und das ist diese Stelle, wo er aufsteht und sagt, auf dass die Welt weiß, dass ich ihn liebe. Lasst uns gehen. Und er verlässt die Gemeinschaft, die innere Gemeinschaft des oberen Saals, und er geht hinaus in die Welt. Und er geht an einen Tempel vorbei, und da auf dem riesen Tor des Tempels sind die wunderbaren Granatenbäume und die wunderbare Weinstock mit wunderbar großen Trauben da auf dem Tor des Tempels, wenn er vorbeigeht. Ist das die Stelle, wo er sagte, unterwegs nach Gethsemane? Ist das die Stelle, wo er sagte, ich bin der wahre Weinstock? Ja, Israel hat Frucht nicht gebracht für Gott. Es war ihr Auftrag. Sie brachte nur Heringe, wilde Trauben, saure Trauben. Wertloses Zeug. Und Petrus hat gesagt, oh, ich kann es besser tun. Oh Herr, du brauchst keine Angst für mich. Ich gehe ins Gefängnis für dich. Ich weiß zwar, Thomas, er zweifelt ein bisschen. Und Matthäus ist ein verderbter Mathematiker. Und du weißt, aber du brauchst keine Angst um mich. Wird Petrus Frucht bringen für Gott? In seiner eigenen Kraft? Oh, er hat noch nicht vollständig gelernt. Das, was wir sehen später bei ihm. Das Frucht bringen in dieser Welt und die Frucht in Evangelisation, sei das Frucht in meinem Leben, die erste Verse, oder die Frucht, die er verordnet hat durch unser Dienst, das wird nur gebracht in einer Lebensgemeinschaft mit diesem Mann. Mancherorts ist Jüngerschaft nicht populär, vielleicht weil Jüngerschaft so missverstanden wird. Er redet in diesem Kapitel über Jüngerschaft. Und was ist Jüngerschaft? Jüngerschaft ist eine Lebensgemeinschaft, dargestellt in einem Weinstock, in einem Rebe, und deren Union, und deren lebendigen Lebensgemeinschaft, was Frucht bringt und Gott verherrlicht, Dienst für den Herrn. In ihrem Leben die Frucht, die erwähnt wird hier, Liebe und Freude und Frieden, aber in der Welt Frucht, die er verordnet hat. Und so, wenn wir denken an das Geheimnis der Freimütigkeit, hier können wir nicht zu kurz kommen, Brüder. Hier ist da die Basis von allem. Sie erkannten, dass diese Männer mit Jesus gewesen waren. Und das müssen sie an uns erkennen. Sonntag für Sonntag, wir sitzen stumme Priester mit nichts zu sagen, so oft, weil wir nicht mit Jesus gewesen sind. Und wenn du das Wort Freimütigkeit hörst heute, hörst es meistens in diesem Zusammenhang. Oh, ich habe keine Freimütigkeit. Hast du bemerkt? Du findest es nicht in dem Zusammenhang in der Bibel. Wir haben es umgekehrt. Worauf ist das zurückzuführen, Brüder? Zweitens, zuerst einmal, das Geheimnis der Freimütigkeit und Vollmacht. Sie waren mit Jesus gewesen. Zweitens, sie verbrachten ein sehr ähnliches Prinzip, ihr Leben in der Anwesenheit, in der Gegenwart Gottes. Kapitel 4, Vers 19. Und Johannes, haben wir euch nicht geboten? No, sie haben ihnen geboten, sich durchaus nicht in dem Namen Jesus zu äußern, noch zu lehren. Petrus aber, Johannes, antworteten und sprachen zu ihnen, ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott, urteilt ihr. Denn es ist unmöglich, von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. Das ist eine interessante Stelle. Sie geboten ihnen, nicht zu reden in dem Namen Jesu, ist das gleiche griechische Wort, oh, ich frage mich wegen Struktur, das wir lesen in Kapitel 1, wo Jesus sie gebot, in seinem Namen zu reden. Und was tust du jetzt? Ob es vor Gott richtig ist? Vor Gott. Wir haben beim ersten Vortrag diesen Begriff einmal gehört. Vor Gott sein. Und wenn es geht um den Dienst des Herrn und eigentlich wenn es um den Dienst am Wort Gottes und eigentlich wenn es um jeden Dienst geht, soll das vor Gott geschehen. Ein Leben bewusst gelebt in der Anwesenheit Gottes, vor den Augen Gottes. Ein Leben, wo man in erster Linie sich nicht betrachtet, verantwortlich gegenüber Menschen, obwohl das mag sein. Man ist in erster Linie verantwortlich gegenüber Gott, wie man das Leben führt. Und wie man spricht und was man sagt. Wie der Propheten von Alters her, so wahr Jehova lebt, vor dem ich stehe. Stehst du vor Gott? Stehe ich vor Gott? Sind seine Erwartungen von mir mein Anliegen? Oder ist es die Erwartung von anderen? Oder mein eigen Wille, was eigentlich mir gefallen würde? Ist das höher angeschrieben bei mir? Lebe ich bewusst vor Gott? Paulus sagte, schaut mal, was ist unsere Tüchtigkeit? Wir betreiben hier kein Berufschristentum. Wir reden aus Gott und vor Gott. Wir reden in Lauterkeit. Und in Lauterkeit eines Herzens, das sagen kann, ich rufe Gott als mein Zeuge. Der, der alles sieht und weiß. Ich rufe ihn zum Zeugnis über meinen Dienst. Ich glaube, wenn wir lernen zu leben in der Anwesenheit Gottes, wir werden rücksichtsvolle Menschen sein, wir werden nicht unhöflich sein, aber wir werden uns immer weniger danach richten, was die Welt von uns erwartet. Und manchmal, wenn es sein muss, was Geschwister von uns erwarten. Und wir werden uns danach richten, was Gott von uns erwartet. Und das gibt Freimütigkeit. Wenn ich in der Gegenwart Gottes bin und ich lebe mit ihm und ich weiß, was er will, dass ich tue oder sage, dann kann ich Freimütigkeit haben. Der dritte Aspekt bei dem Geheimnis der Freimütigkeit und Vollmacht im Dienst, die Kraft des Heiligen Geistes. Wir reden viel von Geistesführung. Geistesführung ist erwähnt in Römer Kapitel 8 und dort bedeutet Geistesführung, das ist das Geburtsrecht eines jeden Kindes Gottes. Geistesführung heißt zu wandeln in der Kraft des Heiligen Geistes und Nein zu sagen zu den Werken des Fleisches und Ja zu sagen zu Gott. Es ist Geistesführung, das Geburtsrecht eines jedes Kindes Gottes, das es ermöglicht, dass ich die Gewalt des Fleisches überwinde in mein Leben. Aber sicherlich hat Geistesführung eine Bedeutung für eine Gemeinde. Aber jetzt reden wir eher von der Geistesführung im Sinne seiner Befähigung für unser Dienst. Einmal hat Jean Gibson es so gesagt, als wir redeten zusammen, ich fürchte mich vor nichts auf dieser Erde. Ich meine, ich möchte nicht sterben und ich kann mir vorstellen, ein bisschen Angst in der Situation, aber ich fürchte mich vor überhaupt nichts außer eine Sache und das ist, dass meine Lippen zu Ton werden könnte. Dass meine Vollmacht weg ist. Er sagte, ich fürchte mich vor dem. Es war Moody einmal, der einen Bekannten, es war bevor Moody bekannt wurde, er hat einen Bekannten, damals sehr bekannten Evangelisten, eingeladen zu kommen nach Chicago. Er hatte nie Zeit und sie haben ihn gedrängt und gedrängt und gedrängt und schließlich kam er einen Abend, um die große Kampagne zu planen und an dem Abend hat er geredet. Und Moody während der Predigt sagte zu jemandem, der nebenbei saß, der auch bei den Organisatoren war, er sagte, den laden wir nicht ein. Er sagte, wieso? Er sagte, der Herr hat ihn verlassen. Er meinte nicht, dass er den Heiligen Geist verloren hat. Das ist nicht, was er meint. Er meinte, dass er nicht denkt in der Vollmacht des Geistes, in der er einmal gedient hat. Gottes Wohnen in mir durch den Heiligen Geist ist unbedingt. Gottes Werk durch mich durch den Heiligen Geist ist bedingt. Die Bibel befiehlt uns, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Das ist in Befehlsform. Ich glaube, es war Wesley, der sagte, ich glaube, nicht erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist ist genauso eine Sünde wie stehlen oder sowas anderes. Für einen Christen. Es ist eine klare Übertretung eines Gebotes von dem Herrn. Ein Leben, das ihm zur Verfügung steht, ein Leben, das ihm geweiht ist. Ralph Schallis schreibt, ist viel besser als ich könnte, das Leben mit dem Geist in seinem Buch Kurswechsel. Ich habe die Zeit und es springt im Rahmen des jetzigen Vortrages drüber zu reden. Aber mögen wir, wie wir gelesen haben gestern Abend, bittende, anklopfende, suchende Menschen sein und wir mögen den Herrn anflehen, oh Gott, ich habe den Heiligen Geist, gib, dass er mehr Raum in mir gewinnt, was immer es kostet, auf das er mich benutzen kann. Oh Gott, erfülle mich mit Kraft, deinen Auftrag zu erfüllen. Das ist natürlich mit Glauben verbunden. Der zweite Teil meines Vortrages, rede wie die Aussprüche Gottes. Zuerst einmal, der Dienst am Wort nach dem Maß des Glaubens. Das haben wir gelesen in Römer Kapitel 12. Jeder sei nüchtern und überleg nur, denk nicht höher von sich, als sich zu denken gebührt. sei vernünftig in dieser Frage, schreibt er, prüft. Und ein jeder diene nach dem Maß des Glaubens, den Gott ihm zugeteilt hat. Der Maß des Glaubens und die Gnadengabe gehört zusammen. Es ist interessant, ich tue nicht sehr viel Seelsorgearbeit. Ich habe früher sehr viel getan. Ich tue weniger und weniger. Ich tue es, wenn es notwendig ist, und ich tue es mit den Leitern vor allem im Austausch. Aber ich spüre irgendwie, das ist nicht meine Gabe. Und ich habe den notwendigen Glauben nicht, sehr weit in dieses Gewässer hinauszufahren. Ich weiß nicht, wie ich das erklären sollte. Es ist nicht, dass ich nichts weiß. Ich weiß ein bisschen was. Es ist nicht, dass ich kein Einfühlungsvermögen habe. Ich habe das auch. Aber ich habe hier recht wenig Glauben. Wenn es aber geht um andere Gebiete, ich rede nach dem Maß des Glaubens. Wie der Prophet in Römer Kapitel 12. Ich möchte mich jetzt nicht in den Vordergrund tun als Beispiel. Ich weiß nicht, wie ich das sonst erklären soll. Es gibt Aufgaben. Wir sollen etwa wie ein praktischer Arzt sein, ein Allrounder und ein bisschen von allem tun. Wenn ich zu groß bin, Geschirr abzuwaschen, wenn ich zu wichtig bin, Traktate zu verteilen, wenn ich zu wichtig bin, ins Krankenhaus zu gehen und jemanden besuchen, dann habe ich ein Problem. Wir sollen alle allgemein Dienst tun. Aber Gott wird uns in einem Bereich eine Gabe geben, oder hat uns eine Gabe gegeben, und diese Gabe ist zu verwenden in Verbindung mit meinem Glauben. Und Freimütigkeit wird damit zusammenhängen. Glaube ist nicht etwas Statisches. Glaube ist dynamisch. Und der Glaube kann wachsen. Können wir in dieser Hinsicht einige Abschnitte in Markus Evangelium anschauen. Ich war vor kurzem in Markus Evangelium, habe durch Markus Evangelium gelebt für etwa 1,5 Monate und war sehr angesprochen von diesem Buch, die einzigartige Darstellung des Knechtes Jehovas und weiter das Evangelium, das uns am meisten sagt, über die Schulung der Diener, die ihm in seiner Abwesenheit seine begonnene Arbeit vollenden sollte. So es geht um Diener und wie wir dem Herrn dienen. Markus Kapitel 6 und wir lesen ab Vers 8. Und er ruft die 12 herzu und er fing an, sie 2 und 2 auszusenden. Und er gab ihnen Gewalt über die unreinen Geister. Er gebot ihnen, dass sie nichts auf dem Weg nehmen sollen, als nur einen Stab, keine Tasche, kein Brot, keine Münze in den Gürtel, sondern Sandalen untergebunden. Siehet nicht 2 Laubröcke an. Und er sprach zu ihnen, wo irgend ihr in ein Haus eintretet, das selbst bleibt und so weiter. Er bereitet sie auf ihre Mission vor. Es ist toll. Er gibt ihnen eine Aufgabe. Und er bereitet sie auf alles vor. Sogar auf Verwerfung. Weißt du, Petrus und Johannes unterwegs, oder Johannes und Jakobus unterwegs, hatte Jakobus nicht sagen müssen, du Hans. Wie hat er das gemeint? Ja. Ich bin mir gar nicht sicher. Sie wussten, wie es gemeint war. Nur Sandalen, keine 2 Wechselkleider, kein Proviant, kein Geld. Was heißt das auf Deutsch? Ich muss lernen, in seinem Auftrag mich auf ihn zu verlassen für das notwendige Proviant. Da beginnt es, Brüder. Ich gehe weiter in seinem Auftrag. Zweitens, wenn er eine Aufgabe gibt, gibt er Gewalt dazu. Und wie furchtbar wäre das, wenn er sagt, okay, Jungs, wir werden Dämonen austreiben und Kranken heilen und predigen das, die Buße. Los! Und sie gehen, und dann sagte er, ich bin neugierig, was passiert. Er hat ihnen keine Vollmacht gegeben. Das wäre wie manche Firmenchefs und manche Leiter auch in christlichen Kreisen. Sie geben einen Auftrag, aber die Vollmacht behalten sie mit sich. Überleg das mal. Aber wenn Jesus einen Auftrag gibt, Brüder, er gibt dir die Vollmacht, wenn du ihm glauben kannst. Proviant, Geld, aber wir brauchen das, unsere Mission zu erfüllen. Vertrau mir, sagt Jesus. Vertrau mir für deine Vollmacht. Vertrau mir für deine Proviant. Das ist schwierig. Manche von uns, wir hören solche Dinge über Predigtlehrer und wir denken, das ist so viel und ich bin nur und man redet so und denkt so. Okay, vielleicht Gott verlangt nicht von dir all das derzeit, was wir gesagt haben. Aber du erfährst von ihm, was er dir von dir verlangt. Und du gehst draußen und du glaubst ihm, dass er dir hilft. Weißt du, ich bin Haus zu Haus gegangen. Für einen ganzen Sommer, jeden Samstag. Und ich habe lernen, glauben zu müssen. Jetzt denke ich, ich möchte nicht einen ganzen Sommer verbringen, Haus zu Haus gehen, jeden Samstag. Aber das haben wir getan. Wir meinten, der Herr hat uns geführt. Und jeden Tag, etwa 20 von uns, Haus zu Haus. Jeden Samstag für den ganzen Sommer. Und dann war es an dem letzten Tag und es waren zwei Häuser übrig und es war fast 5 Uhr Zeit nach Hause zu gehen. Nur zwei Häuser noch. Ich wollte meinem Freund sagen, geh mir nach Hause, forget it. Ja? Und so ich sage, ja, was denkst du? Und sollen wir weiter? Und er sagt, wir haben nur zwei Häuser noch und wir klopften an die Tür. Die Leute sagten, ja, komm rein. An dem Tag war es nicht so weit, aber innerhalb der Woche die ganze Familie bekehrte sich. Was wollte Gott, dass ich lerne? Dass ich glauben soll. Und glauben heißt ausharren. Er wollte mir was beibringen. Es ist nicht, du wirst nicht immer sofort dein Ziel erreichen, aber wenn er dir einen Auftrag gegeben hat, er gibt dir die notwendige Vollmacht. Und wenn du nicht müde wirst in Gutes tun, er wird früher oder später die Frucht geben. Die Ernte wirst du erleben. Weißt du, ich klopfe nicht auf eine Tür, zu reden mit jemandem über Jesus, ohne zu glauben, dass er mich verwendet. Ich habe das früher getan. Ich habe geklopft und dann habe ich gehofft, niemand ist daheim. Entschuldigung, dass ich mich ausziehe in eurer Gegenwart, aber das war mein Problem. Und irgendwann einmal hat Gene Gibson mir gesagt, mein geistiger Vater, er sagte, du, ich würde es gar nicht tun, wenn ich nicht glaube, der Herr benutzt mich. Und etwas hat bei mir geschnackelt. Ich klopfe nicht an eine Tür, ohne zu glauben, dass Gott mich benutzen kann mit dem Menschen hinter der Tür. Sonst hat es keinen Sinn, ich gehe nach Hause, ich kann Tennis spielen. Ich habe etwas Besseres zu tun, als herumzugehen und zu reden, etwas, was ich selber nicht glaube. Dass es den Leuten helfen kann. Sie mussten lernen, dass sie gehen könnten. Und in der Abwesenheit des Herrn sozusagen, sie könnten wirken und er würde bei ihnen sein. Und sie verlassen sich auf ihn für ihr eigenes Proviant. Oh. Und dann kommen sie zurück, Vers 30. Sie versammeln sich zu Jesus. Sie sagen ihm alles, was sie getan haben. Er war ein guter Führer, gell? Rücksprache und Rückmeldung und Besprechung des Einsatzes, das ist der Unterschied zwischen Delegierung und Deponierung. Und manche Leiter und Teamleiter und alles, sie deponieren Verantwortungen. Sie delegieren nicht, denn Delegierung heißt immer, wir haben Rücksprache, und wir werten das aus, was du tust. Sie haben eine kleine praktische christliche Mitarbeiterbesprechung. Und sie reden über das. Und sie wollen in der Ruhe gehen.
Und will ihn beibringen, die Ruhe ist wichtig. Ich habe es getan in Kapitel 1, jetzt tu dir in Kapitel 6. Ich stehe auf vor morgen Sonnenaufgang, auf dass ich Zeit haben kann in Ruhe. Such die Ruhe, nicht nur Arbeit, 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 will er sagen. Und so, sie suchen den einsamen Ort. Das übrigens ist nicht eine, ein Vers für 5 Wochen auf Großkanarien, wenn du einfach dein erspartes Geld verheizen willst da unten und mehr Spaß haben am Leben. Dieser Vers ist für Leute, die so im Werk des Herrn sind, dass sie brauchen ein bisschen Ruhe. Und so die Leute kommen zu ihm, jetzt muss ich erzählen, ihr müsst mich entschuldigen, ich habe nicht die Zeit vorzulesen. Sie kommen zu Jesus, die ganze Volksmenge. Und die Jünger müssen das erleben, dieses Hirtenherz von Jesus, innerlich bewegt. Weil er schaute herum und da waren die Schafe ohne Hirten. Und nicht ohne Politiker, das hatten sie schon. Und nicht ohne religiöse Führung, das hatten sie schon. Du hast immer jemanden, der dir sagt, was du tun sollst in ihren Interessen. Aber Hirten hatten sie keine. Und unser Herr lehrte sie. Lebensausrichtung, Orientierung im Leben, die Wahrheit, das brauchen sie am dringendsten. Aber sie sind so lange geblieben, dass die Jünger jetzt haben eine zweite Lektion zu lernen über Glauben. Der Herr sagt, ich habe früher gemeint, er wäre frech, ein bisschen frech, weißt du, ein bisschen wie ich manchmal, aber ist trotzdem nicht so. Er sagt, ihr gebt ihnen zu essen. Aber jetzt habe ich ein bisschen genauer geschaut in letzter Zeit. Das war keine irgendwie so, gebt ihnen zu essen. Kannst nicht tun, ha? Huh? Nein. Sie erfüllten den Auftrag. Hast du bemerkt? Sie haben den Leuten zu essen gegeben. Und liebe Brüder, wenn du es glauben kannst, ist Gottes Befehl seine Befähigung. Das hilft mir. Ich brauche nur nahe zu Jesus leben. Ich brauche nur wissen, was er von mir will. Und sein Befehl ist seine Befähigung. Es war schwierig genug zu lernen, sich auf ihn zu verlassen für mein eigenes Proviant in der ersten Geschichte. Aber jetzt geht's los. 20.000 Leute da draußen. 5.000 Männer. Oh, wir sind Juden, wir zählen nur die Männer. Und 5.000 Männer und so weiter und Anhang da draußen. Und wie viel Brot haben wir? Herr, wir haben 5 Brote und 2 Fische. Und weißt du, was der Glaubende, wenn du wirklich glaubst, weißt du, was du lernen kannst? Du kannst etwas lernen über Mathematik des Himmels. Dass wenig viel ist, wenn sein Segen und sein Auftrag darauf ist. Wenig ist viel in seinen Händen. Und wie wird das gewesen sein?
Ich weiß, wir sind nicht in die Kinderstunde und ich möchte meine hochintelligente Gäste nicht, oder Zuhörer nicht beleidigen. Aber wie wird das gewesen sein?
Stehen da mit ihrem Korb, der Herr blickt in den Himmel und er betet. Und er betet den Segen Gottes herunter auf das Brot und die Fische. Und dann beginnt er das zu brechen. Und da stehe ich. Jetzt ist es voll. So ich gehe draußen und ich verteile das. Ja? Und ich komme zurück. Wie oft sind sie hin und her gegangen? 20.000 Leute, 12 Jünger, 12 Körbe. Bruder, hast du das einmal erlebt? Du stehst da mit deinen 2 Fischen und deine Tonsprote. Du sagst, Detlef, ich habe zu viel Vorstellungsvermögen. Ich weise dich aber auf Vers 34. Es war, als er lehrte, dass diese Sache geschah. Und so da ich stehe mit 5 Brote und 2 Fische. Und ich sage, O Gott, gib mir Brot in meinem Korb. Gib mir Brot in meinem Korb. O Herr, ich brauche Brot, wenn ich nicht Brot habe heute Abend. Das sind 30 mal 90, das sind 45 kostbare Stunden von deinen Kindern. O Herr, gib mir Brot in meinem Korb. Und dann, im Glauben, ich gehe. Und ich komme zurück. Und weißt du, was lustig war? Die standen zum Schluss alle da. Und die schauten herum. 12 Apostel. Und 12 Körbe voll. Hast du das nicht erlebt? Ich komme öfters nach Hause um 11:30. Ich gehe ins Bett um 1 Uhr und ich sage dir warum. Mein Korb ist voll. Manchmal bin ich hundemüde, aber ich kann nicht schlafen, wenn ich weiß, Gott hat mich benutzt. Kennt ihr das irgendwie? Mein Korb ist voll. Oh, Brüder, er hat's gesagt, wir müssen es glauben. Es gibt eine Speise, die viele Jünger des Herrn nicht kennen. Leider. Eine Erfüllung im Leben, ihm ist der Hunger vergangen. Aus Freude dafür, vor, dass er diese Frau am Brunnen gefunden hat. Und so, sie haben noch keinen Auftrag. Der Herr sagt, fahr nach Bethsaida auf die andere Seite des Sees. Ich verabschiede das Volk natürlich. Und dann, ich treffe euch drüben. Gut, der Herr hat's gesagt. Wir haben einen Auftrag, Brüder. Wir fahren nach Bethsaida. Und der Herr wartet und verabschiedet das Volk. Gut, wir fahren los. Wir sind erfahrene Matrosen, nicht wahr? Wir wissen, was los ist. Wir haben Petrus da und Andreas da, und Johannes da, und Jakobus ist da. Es geht unterwegs über den See, nicht wahr? Und was lernen wir? Die kamen in Seenot. Es war hart genug, sich auf den Herrn zu verlassen, für Gewalt ein paar Dämonen auszutreiben und für mein eigenes Proviant und Geld. Dann 5000 Leute speisen. Wahnsinn. Und jetzt, erfahrenste Seeleute, dieses Mal nicht 5 Brote und 2 Fische, sondern erfahrene Männer. Und jetzt sind sie weit über ihr Kopf in Problemen. Und was lernen wir? Der Text betont, Jesus war allein auf dem Berg, und sie waren allein auf dem Meer, auf dem See. Und der Text betont räumliche Entfernung. Betont es regelrecht. Sie waren allein. In seinem Auftrag, sie waren allein. Er war nicht da. Oder war er da? War er da? Nein, er war nicht da. Aber wofür hat er gebetet? Als er schaute auf den See und er sah, dass sie in Not waren, in Seenot. Und so er ging zu ihnen. Oh, wie gewaltig ist das, Brüder, wenn wir in drinnen sind über unser Kopf, dass es einen gibt. Er sagte uns, gehet. Und er ist oben auf dem Berg. Und er verwendet sich für uns. Ist das nicht gewaltig? Du bist da am offenen Abend. Und er verwendet sich für dich. Und er weiß, das ist der erste offene Abend, den du je gemacht hast. Das ist nicht so schlimm. Warte mal, bis du stehst auf dem Podium in Barmen zum ersten Mal. Das ist schlimmer, du. Ein paar Heiden da draußen mit ihren Stangen, gell. Das ist nicht so schlimm. Aber, wow. Aber er ist da oben. Ich kenne einen Mann, heißt Artie Kimball. Er ist der Pastor des Westminster Chapel, der bekannteste Gemeinde Englands. Und wir haben geredet, er hat gesagt, dass er in den USA war, übersiedelt nach Oxford, hat in Oxford studiert und dann hat übersiedelt nach London und hat ein Pastorat übernommen, hat aber studiert in Oxford. Dann übersiedelt er wiederum, sie kommen zu Westminster Chapel und die Kinder weigerten sich, in die Schule zu gehen. Und sie waren total kaputt. Und er versuchte sie in die Schule zu bringen. Sie weinten und die Buben sagten, und ein Bub sagt, ich gehe nicht, Vater, ich kann nicht gehen. Meine Freunde sind drüben. Ich bin dreimal umgezogen und ich gehe nicht in die Schule. Ich kann nicht. Wiederum mit Freundenkindern. Und sein Vater sagte, Johnny, wenn du gehst in die Schule, ich verspreche dir, den ganzen Tag werde ich fasten und nur für dich allein beten, bis du es schaffst in der Schule. Und Johnny ist aufgestanden, in die Schule gegangen, und das war das letzte Problem. Hast du Mut, Bruder? Wenn du weißt, er ist oben auf dem Berg für dich. Hast du Mut, da zu stehen mit diesem Buch? Oder auf die Straßen zu gehen? In seinem Auftrag hast du Mut? Und dann kam er zu ihnen. Und sie sahen sie ihn, sie dachten, ein Gespenst. Und dann er sagte, fürchtet euch nicht. Er stieg ins Boot. Er sagte ein Wort. Und die Elementen gehorchten ihm. Und der Text sagt, sie erstaunten sich und gerieten außer sich, denn sie haben nichts gelernt, ich muss es lesen, sie erstaunten sich sehr über die Massen bei sich selbst und verwunderten sich, denn sie waren durch die Brote nicht verstandständig geworden. Denn ihr Herz war verhärtet. Was heißt das? Sie sind nicht durch die Brote verständig geworden. Es heißt, sie sind in tiefem Wasser gekommen. Es war zu tief, zum Teil, weil sie eine Lektion noch nicht gelernt hatten beim letzten Einsatz, oder? Sie hätten etwas lernen sollen. Was? Überlege es, Brüder. 5 Brote, 2 Fische, 20.000 Menschen. Was ist das? 10.000 Kilo Brot? Können wir sagen? 10.000 Kilo Brot aus 5 Brote. Und sie aßen. Und sie waren gesättigt. Waren sie wirklich gesättigt? Oder war das einfach eine Illusion in ihrem Bauch? 12 bis 20 Stunden später, was war der Ausgang dieses Wunders? Ist das real? Ist das passiert? Oder waren das Scheinbrote und Scheinfische? Brüder, wenn du etwas von Physik, wenn ihr etwas von Physik wusst, was passierte an dem Tag? Eine Schöpfung, eine Unmenge von Molekülen sind ins Leben gerufen. Elemente. Und jetzt befehlt er die Elemente. Und sie gehorchen ihm. Und die Jünger können es nicht glauben. Du hast es auch erlebt. Du hast etwas gebetet. Du hast gebetet und gebetet. Und der Herr hat es getan. Du warst überrascht. Weißt du warum? Weil du noch nicht verständig bist. Genau wie ich. Was es heißt, wirklich im Glauben mit ihm zu gehen. Aber habt ihr nicht bemerkt eine Progression? Ich verlasse mich auf den Herrn für mein Problem. Manche von uns lesen die Bibel und wir haben recht wenig für unser Leben. Wir bekommen eigentlich mehr vom Kalender als von der Bibel. Ich meine das ja nicht lustig. Ich weiß nicht, ob das diese Woche einen Beitrag macht, aber wenn nicht, wir müssen was tun. Wir müssen was tun. Genügend Übung und Ermutigung oder irgendwie du bei einem älteren Bruder, das muss gelöst werden. Du musst dein eigenes Proviant von ihm haben. Und wir müssen lernen, in seinem Auftrag zuerst die kleineren Dinge, ein paar Dämonen und so weiter, oder Lehren und so weiter. Ich meine, im übertragenen, heilsgeschichtlichen Sinn natürlich. Aber dann kommt die Zeit der zunehmenden Verantwortung. Und dann gibt es 20.000 da draußen. Im übertragenen Sinn. Und dann Entschuldigung, meine Fantasie. Die letzte Geschichte sagt mir was anderes. Weil irgendwann hat er gesagt, alle Gewalt ist mir gegeben im Himmel und auf Erde. Junge, wenn ihr es nicht gelernt habt durch die Brote, wenn ihr es nicht gelernt habt dadurch, dass ihr gegangen seid in meinem Auftrag, jetzt lernt es jetzt in der Auferstehung, alle Gewalt ist mir im Himmel und auf Erden gegeben. Deshalb geht und lehret sie. Und ich bin bei euch. Ist das nicht interessant? Eigentlich ist oben auf dem Berg, oder? Oder ist bei euch? Kann beides? Ja. Kann beides. Dienst nach dem Maß des Glaubens. Kenne mich, ich war unterwegs zu einer Evangelisation. Ich musste reden. Und irgendwie, es war ganz normal, du hast vorbereitet, du hast gebetet und jetzt, Herr, tu etwas. Und auf einmal ist mir ein Vers in den Sinn gekommen. Es kann nur dir in den Sinn kommen, wenn du die Bibel liest. Aber er kam mir in den Sinn. 1. Petrus Kapitel 1, Vers 12. Er redet zu den Christen und er sagt, dass sie geglaubt haben, das Evangelium, das gepredigt war, von denen, das Evangelium gepredigt durch den aus der Höhe kommenden Heiligen Geist. Wow, das war ein Schock. Petrus, der Pfingstprediger, redet Petrus, der Prediger, der Pfingstbotschaft, oder Weimar. Petrus, der Apostel der Beschneidung, der zu Pfingsten gepredigt hat, wusste etwas von dem aus der Höhe kommenden Heiligen Geist, nicht wahr? Wusste etwas. Er sagte, ihr habt eine Botschaft geglaubt, die gepredigt wurde von Leuten. Aber eigentlich die Bedeutung ist gekommen vom Himmel, befähigt sind diese Menschen durch den Heiligen Geist. Und auf einmal war diese Evangelisation für mich eine ganz andere Sache. Ich weiß nicht, wie ich das sage. Es war, als ob ich ein bisschen Glauben gehabt hätte, aber jetzt hatte ich was. Ich fuhr ein bisschen schneller in der Kraft dieses Verses. Und es verwirrt, es ist meine Billy Graham wäre nicht neidisch auf mich, aber es war schon toll. Nach dem Maß meines Glaubens. Der ist klein, aber in solchen Versen wird ein bisschen größer. Vorläufig. Und das ist, was wir wollen. Weißt du, kommt zum Wort Gottes und erwarte nicht wie ein Pfingstler, dass irgendwas aus der Seite kommt. Ich muss, habe nichts da gefunden. Warte mal, irgendwas da. Und dann auf einmal, er ging und er hängte sich. Gehe du und tu das Gleiche. Das ist dumm und furchtbar. Aber in deinem Leben mit Jesus werden Dinge dir groß. Nicht Dinge, die du zwingst auf einem Text. Dinge, die er dir gibt. Und weißt du, was das ist? Das ist ein Gegenstand, auf den du dich verlassen kannst. Das ist eine Zusicherung, dass er dich benutzen will. Ich wünsche, wir hätten mehr Zeit. Ich hätte eigentlich mehr über den Heiligen Geist reden sollen. Aber das Letzte, Inbrunst im Dienst, reden als die Aussprüche Gottes. Jemand sagte einmal, wie sagt man das auf Deutsch, to get on fire for God. Brenne für den Herrn. Und die Leute werden kommen, hinauskommen, um zu sehen, wie du brennst. Stimmt wirklich. Wenn du angezündet bist für Jesus, etwas ist los in dein Leben, und du redest mit Inbrunst und du lebst mit ganzem Herzen, die Leute werden kommen zu sehen, was du zu sagen hast. Ich erinnere mich an einen Mitarbeiter von einem christlichen Werk, ein Universitätswerk, der geredet hat in meiner Heimatgemeinde einmal. So geleint auf dem Podium. Er sagte, na ja, es ist wirklich schön, hier zu sein heute. Und ich möchte euch nur mitteilen, einiges, was ich gelernt habe in der Bibel. Oh, wir fangen jetzt an. Ich weiß nicht, wie weit wir kommen. Aber das macht nichts. Ich sagte zu mir selbst, du hast recht. Es macht nichts, was du sagst. Es macht wirklich nichts, was du sagst. Kannst du jetzt runterkommen? Tatsächlich. Wirkliche Ältesten hätten ihn runtergeholt nach der Aussage. Das ist furchtbar. Wenn ich spreche, Petrus sagt, ich rede wie die Aussprüche Gottes. Einer hat eine lautere Stimme, einer hat diese Bewegung und der andere nicht. Aber wenn ich rede, ich muss wissen, ich bin hier, Gott möchte was sagen und ich sage es in seinem Auftrag. Ich rede wie die Aussprüche Gottes. Wahrheit. Oder Predigen ist Wahrheit ausgegossen durch Persönlichkeit. Und Inbrunst ist unheimlich wichtig. Ein alter schwarzer Prediger, ich glaube, er war schwarz. In den USA hat es seine Formel für Predigtvorbereitung so gegeben. Und ich muss es ein bisschen ulkig sagen, denn die sagen es ulkig. Zuerst studiere ich mich selbst voll. Dann, ich denke mich selbst klar. Drittens, ich bete mich selbst heiß. Und viertens, dann ich lasse mich los. I like that. Denn das ist, was wir genau diese Woche geredet haben. Zuerst haben wir geschwitzt. So viele Blätter und das ist ganz neu. Und man möchte jetzt probieren und mehr anfangen mit Neuem, aber es wird schwierig sein. Ihr werdet schwitzen müssen. Ich studiere mich selbst vor. Und zweitens, ich denke mich selbst klar. Ich will wissen, was ist das Telos hier? Denn das sind die Aussprüche Gottes. Das ist, was Gott sagen will. Ich will seine Botschaft heute für diese Versammlung haben. Oder, wenn ich geplant bin, ich kann auch seine Botschaft haben. Manche Menschen meinen, wenn du einen Plan hast, dann ist das nicht Geistesführung. Freunde, ihr habt mir eingeladen, hier zu reden über Predigtdienst. Wisst ihr, wie viele Stunden Vorbereitung das war? Und wisst ihr, wie viel Arbeit so eine Mappe ist? Und wie viel systematisch, das ist für mich eine Aufgabe, systematisch arbeiten, ich sage dir, das liegt mir nicht. Aber ich glaube, dass Gott mir, ich möchte Gott glauben, dass er mir die richtige Botschaft gibt. Denn ich glaube nicht, dass das irgendwie fleischliches Lehren ist und etwas anderes geistliches Lehren. Ich denke mich selbst klar, ich ordne meine Gedanken, ich ordne meinen Predigttext. Ich denke, wie kann ich diese Leute erreichen? Und Herr, was ist die beste Aufeinanderfolge, auf dass sie das am besten fassen und mit nach Hause nehmen können? Ich will mich klar denken. Ich will beten. Ich will mich selbst heiß beten. Ich möchte wissen, bin heute Nachmittag, wann ist es bei euch? 15 Uhr? Oder 15 Uhr? Ja, 15 Uhr am Sonntag. Bin ich der Mann? Wenn ich eine Einladung habe, wo? Ich bin der Mann. Ich möchte die Botschaft haben. Wenn ich sie mir eine Botschaft geben, ich möchte dann die Botschaft in dem Text finden. Aber sonst bin ich der Mann für diese Woche. Ich habe gelebt einen Monat in Markus Evangelium. Oder sagen wir, ein Monat in Markus Evangelium, ich habe was, es wäre gut für die Versammlung, Herr, bin ich der Mann. Ich bete mich selbst heiß. Und ich bete die Botschaft hinein in meinem Herzen. Und ich bete für meine Zuhörer. Und in meinem Beten und in meinem Wort betrachten, dann kommt der Glaube. Und dann, was brauche ich zu tun? Ich warte nicht allzu lang. Denn vielleicht nicht jeder da an dem Tag ist so in Gemeinschaft mit Gott, wir reden so. Wenn du bist, dann du brauchst nicht lange warten. Ich besteige das Ding. Und ich stehe da. Ich fange nicht reden an, wenn ich hinaufkomme, weil ich nervös bin. Weißt du, manche fangen an, wenn sie schon da oben sind. Kennst du das? Na, ich stehe da. Ich atme einmal tief. Und ich sage, was der Text ist. Ich lasse mich los. Wie das ausschaut in deinem Fall und meinem Fall mag zweierlei sein. Aber ich lasse mich los. Ich habe mich vorbereitet. Ich habe klar gedacht. Ich glaube, der Mann zu sein. Ich habe gebetet. Ich bin heiß. Ich lasse mich los. Manche sagen, es muss möglichst irgendwie ohne Emotion ablaufen. Ich glaube, dass es eine große Gefahr ist in vielen Kreisen, dass man mit heißen Emotionen und Gefühlsduselei und aufwallendem was weiß ich einen Zirkus macht und einen Schein geistlicher Religion. In vielen Kreisen ist das ein Gefahr. In unserem Kreis nicht, glaube mir. Dass wir den Heiligen Geist überbetonen, ist nicht wahrscheinlich. Aber wenn ich lese von Paulus und seine Thema, wir haben gelesen heute, war die Verkündigung des ganzen Ratschlusses Gottes. Was hat er gesagt? Ich war unter Tränen. Und ich habe euch ermahnt. Ich weiß nicht, was du da machst aus diesem Text. Aber dass Paulus so kühl und mitteleuropäisch und so reserviert und so befürchten, dass jemand irgendeine Emotion haben könnte, das war nicht der Fall, Brüder. Wir verurteilen keinen, der es so sieht. Er hat seine Herkunft, er hat seine Begründung. Aber ich glaube nicht, dass wir diese Woche gehört haben, wenn wir so das Wort verkündigen. Es geht um Inbrunst und ein ganzes Herz dabei sein. Und eine ganze Persönlichkeit bist du. Und du sollst als ganze Persönlichkeit benutzt werden, wie es natürlich ist für dich. Du, wenn du versuchst, mich zu imitieren, oder George Verwer, oder Was weiß ich, irgendjemand zu imitieren, dann machst du einen Fehler. Wenn du Prinzipien lernen kannst, okay. Aber wenn es geht um Eigenart, lass es sein. Lass es sein. Aber mit Inbrunst. Es hilft mir unwahrscheinlich, wenn ich diese Zuhörer anschaue und ich denke an eine Person. Und die Person, zu der ich jetzt rede, ist die Person. Und ich versuche diese Person, das, was ich mitzugeben habe, ich versuche ihn zu überzeugen mit dem, was ich ihm mitzugeben habe. Und ich kann es tun. Denn ich rede in Gottes Auftrag. Ich weiß was. Ich habe mich beschäftigt mit dem Textthema. Ich weiß warum. Ich habe mich beschäftigt mit dem Text Telos. Ich weiß wohin. Wenn ich mit Jesus gewesen bin und ich lebe mit ihm und ich die Mut habe, aufzustehen und nicht zu warten und nach vorne zu gehen. Verschiedene Elemente im Werk des Herrn. Das Wichtige vielleicht ist es, dass wir bei dem Herrn gewesen sind. Wir beteten bei einer anderen Konferenz. Ein Bruder hat ein Gebet gesagt. Es hat mich, es ist wie ein Echo in meinen Ohren. Oh Gott, fragte er, voller Inbrunst. Wo sind heute die Männer mit ihren Ohren am Munde Jehovas? Das hat mich durchbohrt. Denn es geht nicht nur um tolle Bücher. Und es geht nicht nur um Kommentare und Termine und ein Terminkalender voll. Das ist nicht Erfolg. Erfolg ist, da zu sein mit deinem Ohr an dem Munde Jehovas. Und zweitens, es ist zu arbeiten in Gemeinschaft mit diesem Jesus in dem Kraft, in der Kraft des Heiligen Geistes. Es ist zu lernen, in seiner Gegenwart zu stehen, vor Gott. Und da kommt Freimütigkeit. Und Menschenfurcht schmilzt. Er sagt, der Heilige Christus als Herr in eurem Herzen, fürchtet ihr Furcht nicht. Du fürchtest dich vielleicht. Es ist eine Schwelle zu überwinden. Du fürchtest dich vielleicht. Aber es gibt eine größere Furcht. Es ist die Furcht Gottes, die die Menschenfurcht austreibt. Es ist der das Bewusstsein, hier stehe ich, so wahr Jehova lebt, vor dem ich stehe. Wenn du oben über einen Graben bist und du möchtest über einen Bach gehen oder über einen Hang, ist es sehr tief, und da ist ein Baumstamm und wir müssen rüber gehen. Und deine Frau ist auf dieser Seite, du bist schon gegangen mit einem Kind und jetzt muss sie rüber gehen. Sie hat Angst. Oh, ich kann nicht gehen. Oh, ich kann nicht gehen. Und auf einmal kommt ein großer Löwe hinter deiner Frau her. Oh, ich kann nicht gehen. Ich fürchte mich. Und auf einmal und bevor sie es weiß, ist sie auf der anderen Seite. Wieso? Du brauchst nur jemanden größer fürchten. Dann hast du keinen Raum für diese Kleine. Er sagte, fürchtet sie nicht. In seiner Gegenwart zu stehen. Und zu lernen nach dem Maß des Glaubens. Du sagst, ich habe nicht viel Glauben. Ich habe nicht den Glauben aufzustehen jetzt. Gut, du fangst an, wo du Glauben hast. Und du bittest Gott, dass er den Auftrag, den du hast, ganz klar macht. Und dann tust es und vertraue ihm, dass er dich benutzt. Und vielleicht bekommst du einen größeren Auftrag. Und da bist du dann. Und weißt du was? Egal, wo du hinkommst. Wenn du ankommst, da bist du. Und da ist er auch. Er hat sich nicht verändert. Und so jetzt ein Schritt weiter. Wir vertrauen uns, verlassen uns auf ihn und wir nehmen sein Wort in Anspruch. Und schließlich, wenn Gott uns eine Botschaft gegeben hat, und ein Verkehrsmittel, die Botschaft zu benutzen, wir sollen entscheiden, sollen wissen, was ist unser Stil, was entspricht uns. Aber 100% halte nicht zurück die ganze Persönlichkeit. Du stehst da. Es geht nicht um ein paar Gedanken von meiner stillen Zeit. Oh, ich weiß nicht, warum ich hier bin. Oder ich dachte, ich würde etwas mitteilen. Oder ich habe, weißt du, gestern Nachmittag ein bisschen mehr Freizeit, so ich habe die Bibel gelesen und ich weiß nicht, ich bin jetzt zum ersten Mal da, aber nein. Du stehst da, du atmest tief einmal, schaust herum, es ist nicht so lang, wie es ausschaut. Jetzt kommt dir eine ganze Minute vor, es ist nur 5 Sekunden. Schau die Leute an, finde deinen Text, sag es, und oh Gott, hilf mir, ich lasse mich los. Meine lieben Brüder, ich wünsche euch Gottes reichen Segen in eurem Dienst für seinen teuren Namen.
Thank you.